Hi, wir sind Anna und Jan.
Wir sind Geschwister, jeweils Eltern von zwei kleinen Kindern und gemeinsam führen wir das Familienunternehmen Baby One.
Wenn sich ein Baby auf den Weg macht, sind wir für werdende Eltern und junge Familien da und halten alle wichtigen Dinge rund um die Baby- und Kleinkindausstattung für dich bereit.
Und ab jetzt sind wir nicht nur in unseren Fachmärkten und auf babyone.de für dich da, sondern auch in unserem ersten eigenen Podcast.
Wir wünschen dir ganz viel Spaß mit unserer Moderatorin Alicia, die dich mit auf ihre Reise von der Schwangerschaft bis hin zum Familienglück nimmt.
Sie ist gerade selbst schwanger und erlebt alles zum ersten Mal. Mega aufregend. Seid ihr dabei? Dann jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Folge.
Vielen lieben Dank, liebe Anna und lieber Jan. Und herzlich willkommen zur dritten Folge Schwanger mit Baby One, dein Podcast zum Thema Schwangerschaft und Familienleben. Ich bin Alisa und freue mich so sehr, dass auch du bei dieser Folge wieder mit dabei bist. Heute spreche ich mit Anja und Marie von Hallo Hebamme, ein Power-Duo, das den Frauen in Heidelberg unter die Arme greift. Ich habe zum Glück auch schon eine Hebamme in Berlin gefunden, aber ich sag's euch, kümmert euch früh genug darum, denn anscheinend gibt es gar nicht genug Hebammen in Deutschland. Bevor wir in das Interview reinhören, hier noch ein kleiner Tipp von Anna und Jan, den beiden CEOs von Baby One. Anna und Jan, sag doch mal, was war der hilfreichste Tipp von deiner Hebamme?
Ja, also erstmal muss ich sagen, dass ich das Konzept mit so einer Hebamme, finde ich, ist mit das coolste Konzept, was in so einer Schwangerschaft passiert. Also ich habe das bei beiden Kindern absolut gefeiert, jemanden zu haben, die für mich da ist und für das Baby da ist, die in unsere Familie kommt und uns unterstützt. Also das fand ich super cool.
Und aus unserer Erfahrung kann ich sagen, es war unendlich hilfreich, dass wir festgelegt haben, dass die Hebamme recht hat. Einfach diesen Fokus auf eine Person, der man vertraut, und das war für uns die Hebamme. Das war total hilfreich, weil man von ganz vielen unterschiedlichen Seiten ganz viele unterschiedliche Sichtweisen und Tipps kriegt. Und da einer Person zu vertrauen, war für uns Gold wert.
Genau, und als konkreten Tipp, den mir unsere Hebamme mitgegeben hat, das war wirklich don't panic und es gibt kein richtig oder falsch. Und einfach, du machst das schon wirklich richtig gut, was du gerade machst. Also das hat mir unendlich geholfen.
Vielen, vielen Dank, liebe Anna und lieber Jan. Wie immer ganz tolle Tipps. Das werden wir zu Hause auch einführen. Die Hebamme hat immer recht. Und ja, don't panic ist wohl der Ratschlag, der sich durch die gesamte Elternzeit ziehen wird. Wir werden auf jeden Fall unser Bestes geben. Und jetzt spreche ich, wie schon angekündigt, mit den beiden Hebammen Anja und Marie. Ich habe eine lange Liste mit Fragen vor mir und bin schon ganz gespannt, was sie mir so alles erzählen. Also, viel Spaß! Ja, schön, euch hier zu sehen. Ich freue mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mir ein paar wichtige Fragen zu beantworten. Aber bevor es hier losgeht, stellt euch doch bitte kurz vor und sagt mir doch kurz, warum ihr euch überhaupt entschieden habt, Hebammen zu werden.
Ja, super gerne. Danke, Alisa, dass wir heute zu Gast bei dir im Podcast sein dürfen und dir ein paar spannende Fragen beantworten dürfen rund um deine Schwangerschaft auch. Also das ist für uns natürlich auch toll, dass wir dir hier unterstützend in Form des Podcasts zur Seite stehen dürfen. Ich bin die Anja.
Und ich bin die Marie und wir beide sind die zwei Hebammen hier aus Heidelberg und die Gesichter hinter Hallo Hebamme. Und auch von mir nochmal ein herzliches Dankeschön, dass wir heute mit dir hier sitzen und ein hoffentlich schönes Thema besprechen.
Genau, und wir arbeiten tatsächlich ja auch noch als richtige Hebammen hier in Heidelberg, ne? Das heißt, wir sind sowohl in der Geburtshilfe tätig, im Kreißsaal sind wir angestellte Hebammen, in einer Klinik und freiberuflich tätig im Bereich der Vorsorge, Wochenbettbetreuung und auch mit Kursen. Das heißt, alles, was dir heute auf der Seele brennt, einmal loswerden. Dann können wir einen Rundumschlag heute hier wirklich machen. Genau, und du hast uns gefragt, ja, was uns eigentlich dazu bewogen hat, Hebamme zu werden. Und das ist immer eine spannende Frage. Wir finden es beide klasse, dass wir einfach Familien in dieser besonderen Phase des Lebens ganzheitlich betreuen können. Das macht einen Reiz aus, weil für uns ist auch kein Tag wie der andere. Ne? Weil jede Familie ist anders, jede Frau ist anders, jede Geschichte dahinter ist auch anders. Und das macht es für uns ganz besonders und jeden Tag auch individuell und einzigartig. Und das mögen wir sehr, sehr gerne.
ja, vor allem eben auch, wie Anja gerade gesagt hat, die Familien in so einer besonderen Lebensphase zu begleiten. Vor allem auch, wenn die ersten Kinder geboren werden, ist ja schon was ganz Besonderes. Eine spannende Zeit, vor allem ja auch schon die Schwangerschaft. Für die Frauen vor allem natürlich auch, weil körperliche Veränderungen stattfinden. Und das tatsächlich ja mit ihnen zu erleben und begleiten zu können, ist wirklich einfach großartig. Und was wir zusätzlich an unserem Beruf auch lieben, ist, dass wir den Beruf frei gestalten können. Also wir können ja sowohl als angestellte Hebammen arbeiten, wir können als freiberufliche Hebammen arbeiten, wir können Kurse verschiedene anbieten, wir können uns aber auch so toll weiterbilden. Ne? Also wir können in Richtung Akupunktur gehen, also chinesische Heilmedizin. Wir können osteopathische Dinge mit dazu nehmen. Also wo man sich vielleicht auch als Hebamme gerne noch weiterbilden möchte, haben wir tolle Möglichkeiten, auch vielseitig unseren Beruf auszugestalten.
Super. Ja, das ist total aufregend. Und du sagst ja schon, oder ihr habt gerade erwähnt, das eine ist, dass ihr Hebammen im Kreissaal seid, dann sozusagen im Krankenhaus. Und dann gibt's noch die Wochenbettbetreuung. Was genau macht eine Hebamme denn während der Geburt und dann später in der Wochenbettbetreuung? Wie kann ich mir das vorstellen? Was habe ich vor mir sozusagen?
Also ich glaube, wichtig ist auch nochmal zu erwähnen, weil da stecken uns sehr, sehr viele eigentlich hin, wann braucht man eine Hebamme bei der Geburt und während des Wochenbettes. Aber auch während der Schwangerschaft sind wir natürlich schon zu erreichen und begleiten hier natürlich auch die Familien. Und das ist da auch wirklich nochmal wichtig zu sagen, dass wir ganzheitlich betreuen, wirklich ab positivem Schwangerschaftstest. Und auch eben schon vor den gefürchteten 12 Wochen begleiten wir die Familien. Also kann man da tatsächlich sich auch immer schon eine Hebamme suchen und mit dabei sein. Aber was machen wir jetzt während Geburt und Wochenbett? Zurück zu deiner Frage. Während der Geburt ist es natürlich so, dass wir die Frauen und die Paare tatsächlich während der Geburt begleiten. Das heißt, wir schauen, welche Wünsche sind zum Beispiel auch da, ne? Unterstützung des Geburtsvorgangs. Also das bedeutet, dass man verschiedene Geburtspositionen einnimmt, dass wir natürlich die Mama auch anschauen, ne? Was braucht die vielleicht gerade von uns? Welche Geburtsposition ist vielleicht gerade gut, um einfach die Geburt weiter voranzutreiben? Also, ne, dass es eben auch weitergeht, dass das Kind sich regelrecht durchs Becken drehen kann. Aber welche Position tut der Mama zum Beispiel auch gut, ne? Dann über die Überwachung des Kindes im Bauch, dass es ihm natürlich oder ihr gut geht und dass wir sozusagen einfach unterstützend zur Seite stehen und schauen, was die Frau von uns braucht, um natürlich da einfach in der Geburt auch gut voranzukommen und die eben durchzustehen. Und
im Wochenbett, genau, da geht es eben auch darum, die Familien einfach dann im häuslichen Umfeld einfach weiter zu betreuen, zu begleiten, auf Fragen, Wünsche, Probleme einzugehen. Ne? Das ist ja auch erstmal eine völlig neue Rolle, die da jeder erstmal finden muss, vor allen Dingen beim ersten Kind. Ne? Und da stehen wir natürlich unterstützend zur Seite, beantworten Fragen. Wir schauen uns einmal wirklich die Frauen nach der Geburt von oben nach unten an. Also es ist auch der medizinische Aspekt wirklich, wo wir wirklich schauen, ob alles in Ordnung ist. Beim Kind wird alles einmal überprüft, ne? Ob da alles regelrecht verläuft oder Auffälligkeiten eben sind. Und ja, wie gesagt, aber so viel drumherum noch. Wir unterstützen beim Stillen, wir geben Tipps und Tricks, wir unterstützen bei der neuen Rollenfindung, wir sind Ansprechpartnerin, ja, für so viele Dinge im Wochenbett, ne? Und wir sagen immer so schön, wir kommen tatsächlich nicht nur in die Wohnung, wir kommen auch nicht nur ans Ehebett, in der Regel kommen wir auch mit rein.
Wir liegen mittendrin.
Genau, weil einfach, ja, das ist so, ja, so eine besondere Phase des Lebens, die wir einfach da ganzheitlich dann noch mit betreuen.
Wie oft kommt ihr denn dann eigentlich, wenn man denn im Wochenbett ist?
Sehr gute Frage und das handhabt jede Kollegin auch ein bisschen unterschiedlich. Also wir haben die Möglichkeit, in den ersten 12 Lebenswochen des Kindes 16 Mal vorbeizuschauen. Also das sind sozusagen die ersten Besuche. Und in den ersten Lebenstagen ist es so, dass wir 10 Mal kommen können und sozusagen dann anschließend haben wir insgesamt noch 16 Termine, die wir wahrnehmen können. Und nach diesen 12 Wochen gibt es noch insgesamt 8 Termine, die man nehmen kann, wenn zum Beispiel doch nochmal Probleme da sind, beim Stillen zum Beispiel oder Fragen aufkommen. Und natürlich dann ab dem 6. Lebensmonat, wenn es dann, oder 4., 6. bis 6. Lebensmonat, so wird jetzt ja ein bisschen vorgelegt, wenn es auch zur Beikosteinführung geht. Also man sieht, wir sind echt einen relativ langen Zeitraum da, am Anfang relativ viel oder auch einfach häufiger, weil wir natürlich schauen müssen, dass es der Mama und dem Kind, aber natürlich auch Partner, Partnerin, alle, die drumherum sind, dass es denen eben auch gut geht.
Ja, und wahrscheinlich wechselt auch das Thema immer, ne? Also am Anfang, wenn man kommt, dann führt ja einen wahrscheinlich eher so daran, das Leben mit dem Neugeborenen und dann eben, was sich so für Fragen ergeben, ne? Also ob mit dem Kind oder mit der Mama selbst, gibt ja auch sowas wie Wochenbettdepressionen oder ähnliches da. seid ihr wahrscheinlich auch der erste Ansprechpartner für jede Frau oder wenn es eben Probleme beim Stillen gibt, dass ihr da auch ein bisschen und wortwörtlich unter die Arme greift, ne, und erklärt, wie es dann richtig funktioniert, ne?
Ja, es ist auch in jeder Phase nach der Geburt einfach immer noch einmal andere Probleme, die auf einen zukommen, ne? Also generell auch, ne? Dann ist vielleicht der Milchanschuss, wo man sagt, okay, damit habe ich jetzt vielleicht nicht gerechnet. Kannst du mir da mal was zeigen, dass es mir irgendwie leichter fällt in dieser Zeit, wenn das wehtut, ne? Wenn da Schmerzen sind, wenn das unangenehm ist, wenn das Kind Probleme hat, da auch anzudocken. Also klar, da sind wir natürlich da. Und später ändern sich natürlich die Probleme, dass dann nicht mehr der Milcheinschuss, aber vielleicht der Milchstau, der dann irgendwann später Probleme bereitet. Und auch da kommen wir natürlich nochmal. Und es ist noch so, so viel mehr, wie du schon angesprochen hast. Also große Themenfelder, die wir da wirklich abdecken.
Und sag mal, weil ich erinnere mich, ich hatte relativ zeitig meine Frauenärztin gefragt, was mache ich denn jetzt? Brauche ich schon eine Hebamme? Und sie sagte dann, das sage ich dir später noch. Ja, aber ab wann? Und dann hatte ich wirklich ein Problem, eine Hebamme zu finden. Und das ist ja dann, wie ich erfahren habe, auch nicht nur mein Problem, sondern allgemein bekannt, dass es ganz schwer ist, eine Hebamme zu finden. Ab wann sollte ich mir denn eine Hebamme tatsächlich suchen?
Ja, mit der Problematik bist du tatsächlich nicht allein und auch die Empfehlung wird tatsächlich häufig noch falsch gegeben den schwangeren Frauen. Man muss sagen, aufgrund des akuten aktuellen Hebammenmangels, den wir haben in Deutschland, ist es wirklich empfohlen, sofort mit dem positiven Schwangerschaftstest sich auf die Suche zu begeben. Und es ist tatsächlich ja eigentlich völlig verrückt, ne, weil wir haben teilweise die Situation, dass wir Anrufe entgegennehmen von Frauen, die dann uns sagen, sie sind die erste, die das jetzt erfährt, ich habe es noch nicht mal meinem Mann gesagt. Ja, also völlig verrückt eigentlich, aber nur weil man einfach Angst hat, keine Kollegin mehr zu erwischen und gerade diese geburtenstarken Monate, die Sommermonate, aber auch wenn es so um die Urlaubszeiten geht, Weihnachten, Silvester, ja, also gefühlt sind wir inzwischen in so einer akuten Phase, da muss man schon fast, bevor man sich überlegt, mit der Zeugung zu beginnen, ja, also so, ob man schon jemanden kontaktiert, ist natürlich völlig verrückt, völlig absurd, ne, aber auch das sind teilweise Anfragen, ne, wir planen das demnächst, sollen wir uns schon melden? Nein, um Gottes Willen natürlich nicht, aber unmittelbar, wenn der Schwangerschaftstest positiv wirklich ist, da muss man auf die Suche gehen sofort. Sonst hat man im schlimmsten Fall, steht man ohne Betreuung dann da.
Ja, das ist echt schlimm. Also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie es wäre, wenn man dann jetzt als erste Mama sozusagen gar nicht diese Hilfe bekommen würde. Man ist ja völlig, völlig verloren. Also da, ja, also ich habe zum Glück dann tatsächlich noch jemanden gefunden, aber die hat mir dann sofort auch gut gefallen und dann bin ich auch gleich da geblieben, da habe ich gar nicht erst weiter gesucht. Das ist ja auch wahrscheinlich, muss das persönlich Klick machen, ne? Also auch für euch dann mit der Frau oder ich weiß ich gar nicht, wie das so ist, ob die dann weitersuchen oder...
Also das ist klar ganz unterschiedlich. Man muss natürlich auch sagen, wenn so ein großer Hebammenmangel ist, hat man auch irgendwann die Auswahl nicht mehr. Ne? Also ich glaube, da ist einfach auch jede Frau froh, wenn oder jede Familie, wenn sie eine Hebamme finden und die dann einfach zusagt. Und wir eigentlich alle, ich kann glaube ich für viele, sehr viele Hebammen sprechen, sind da sehr professionell. Also es ist ja, dass wir auch trotzdem, obwohl wir den Familien natürlich so nahe kommen, ne? Also wirklich ja auch, wie Anja auch schon sagte, mit im Ehebett gefühlt liegen, weil natürlich da die ersten Tage einfach sich sehr viel in diesen Räumen damit abspielt, ist es trotzdem so, dass auch wenn es jetzt emotional vielleicht nicht 100% passt, also es kommt eigentlich selten tatsächlich vor, weil dass wir auch gar nicht so wirklich das Gefühl haben, weil wir natürlich hier trotzdem eine professionelle Rolle haben und die Familien begleiten, ob wir jetzt am Schluss sozusagen in Kontakt bleiben oder nicht, ist hier jetzt wirklich zweitrangig, sondern wir müssen natürlich schauen, dass es der Mama tatsächlich gut geht, dass hier einfach die ganzen medizinischen Dinge abgedeckt sind und wir sie natürlich auch psychisch und eben auf allen anderen Ebenen, wie wir ja vorhin schon viele angesprochen haben, einfach abholen und hier einfach gut unterstützen.
Ja, das stimmt natürlich. Ja, es ist wie ein Arzt oder eine Ärztin dann quasi. Absolut, ja. Ja gut, okay, dann stellen wir uns das mal so vor. Also ich hätte euch zum Beispiel gleich nach meinem positiven Schwangerschaftstest angerufen. Ja, das heißt also ganz am Anfang meiner Schwangerschaft. Und da hat man ja zum Beispiel, also da seid ihr ja auch schon der richtige Ansprechpartner. Jetzt hat man natürlich oft die kuriosesten Tipps gelesen, was tatsächlich die richtige Ernährung anbelangt und worauf man achten sollte. Da gibt's ja auch viel Mist, was man im Internet liest. Also worauf sollte man wirklich achten?
Also generell ist es wichtig, natürlich wie sonst auch im Leben, auf eine ausgewogene Ernährung einfach zu achten. Also das kann man in der Schwangerschaft auch nur so nochmal betonen und auch unterstreichen. Wichtig ist auch, das fällt vielen Schwangeren wirklich unglaublich schwer, aber nicht nur den Schwangeren, ne, da können sich viele wahrscheinlich an die Nase greifen, genug zu trinken. Also gerade in dieser besonderen Phase des Lebens, wirklich wichtig, 2 Liter pro Tag einfach idealerweise wirklich Wasser, ne, ungesüßte Tees können auch mal sein, ob man da auch mal so ein bisschen aufpassen muss, ne, welche Sorte von Tee, Saftschorlen, ne, dünne, also solche Sachen. Was ganz wichtig ist, nochmal zu betonen, wenn es ums Thema Trinken geht, kein Alkohol, also Alkohol ist wirklich tabu, also da gibt's auch kein Links und kein Rechts, also das stimmt, was man da liest und hört. Und ja, dann gibt's so ein paar Dinge, die man einfach, ja, wo es einem manchmal vielleicht gelüstet, wenn man die so vorab gerne mochte, wie zum Beispiel jetzt roher Fisch, Sushi, ja, oder der Lachs eben, der aber leider in der Schwangerschaft eben tabu ist, auch das rohe Fleisch eben, rohe Eier, keine Rohmilchprodukte, ne, gerade der Käse da ist da nochmal zu erwähnen, also da sollte man wirklich verzichten in dieser Zeit, Obst und Gemüse einfach gut waschen, ne, auch das sind nochmal so wichtige Hinweise, die einfach in der Schwangerschaft nochmal wichtiger sind, ne, man weiß das eigentlich, aber da sollte man nochmal einen Augenblick mehr drauf haben und dann einfach auch gucken, ne, weil man hat ja vielleicht so Probleme auch so ein bisschen mit Sodbrennen oder mit Übelkeit, dass man guckt, dass die Speisen, die man zu sich nimmt, einfach nicht zu stark gewürzt sind, nicht überwürzt sind, auch nicht so fettig, übermäßig fettig sind, weil das natürlich diese Probleme und Symptome auch nochmal verstärken kann und schlimmer machen kann. Genau.
Ich glaube, was wichtig noch zu sagen ist, dass man hier auch auf den Koffeingehalt nochmal gut achten soll. Vor allem ja auch Kaffee in der Schwangerschaft ist auch etwas, wo jetzt viele Studien gezeigt haben, dass eigentlich 200 Milligramm pro Tag an Koffein nicht überschritten werden sollten. Und das ist doch in vielen Produkten noch mal mehr enthalten als nur in Kaffee. Zum Beispiel auch Tein, ne? Also jetzt Schwarztee, Grüntee, weißer Tee, aber auch Getränke, koffeinhaltige Getränke, Cola, Kakao tatsächlich. Da ist in manchen Sorten auch noch mal Koffein enthalten. Da ist wichtig, auch noch mal darauf zu achten, dass man da zum Beispiel die Menge auf die von diesen vorgeschriebenen 200 Milligramm nicht überschreitet. Und sonst tatsächlich ist es auch wichtig, dass man individuell einfach noch mal Rat sucht, wenn man nochmal Fragen hat, zum Beispiel, wenn es zum Beispiel auch um Schwangerschaftsdiabetes nochmal geht. Ne? Da muss die Ernährung natürlich auch nochmal anders sein als vielleicht bei anderen Frauen. Aber da ist es dann wirklich wichtig, individuell in die Beratung zu gehen. Das heißt, dann mit dem Frauenarzt, der Frauenärztin zu sprechen, die Hebamme mit ins Boot zu holen, wenn man eine hat. Dass wirklich hier die Ernährung dann wirklich festgelegt werden kann. Dass es hier zum Beispiel ja eben auch richtig ernährt wird sozusagen und der Insulinspiegel zum Beispiel richtig eingestellt ist.
Naja, das vor allem, wenn man so viel Glück hat, dass einem nicht so übel ist, dass man überhaupt was essen kann am Anfang, ne? Also das.
Da hat man das auch gar nicht auf dem Schirm, wie ich das gerade schon gesagt habe, dass da vielleicht auch die Wahl der Speisen einen Einfluss drauf haben kann, ne? Weil ja, vielleicht am Anfang weiß man noch gar nicht so richtig, auch manche Schwangerschaftstests werden ja auch erst später gemacht, ne? Nicht gleich immer sofort, ne? Sondern vielleicht auch erst in der 7., 8. Woche und dann, komisch, auf einmal habe ich darauf reagiert oder war mir deswegen übel, ne? Wo ich das schon nur gerochen habe. Aha, vielleicht kam es ja daher, ne?
Absolut, ja. Aber was wäre denn so der ultimative Tipp, was gegen Übelkeit tatsächlich hilft?
Das ist natürlich, also der, wenn es den ultimativen Tipp gäbe, ich glaube, da würden wir ganz viele Schwangere, vor allem in den ersten Wochen, sehr glücklich machen. Das ist natürlich auch sehr individuell und bei jeder Frau hilft natürlich auch immer ein bisschen was anderes. Aber was sich gut bewährt hat, ist zum Beispiel zügig nach dem Aufstehen morgens etwas Kleines zu essen und generell einfach über den Tag verteilt kleine Portionen zu sich zu nehmen. Das heißt nicht 3 große Mahlzeiten, sondern immer mal wieder kontinuierlich kleinere Mahlzeiten zu sich zu nehmen und damit eben zügig nach dem Aufstehen zu beginnen. Aber auch kohlensäurehaltige Getränke zum Beispiel können auch Übelkeit auslösen. Also auch die sehr süße Getränke zum Beispiel. Also da müsste man mal aufpassen, also oder einfach mal schauen, ob dann vielleicht also Getränke, die eben keine Kohlensäure enthalten, wie stilles Wasser zum Beispiel, einfach hier besser tun würde. Stark gewürztes Essen, fettige und süße Speisen, das tragen meistens auch tatsächlich dazu bei, dass die Übelkeit noch ein bisschen ja schlimmer werden kann. Auch das Sodbrennen kann dadurch noch mal schlimmer tatsächlich werden. Also da tatsächlich könnte man auch nochmal drauf achten. Und einen guten Tipp, der auch nochmal vielen hilft, ist tatsächlich Ingwer zu kauen. Oder tatsächlich da einen Tee aufzugießen. Da sollte man es aber mit der Menge auch wieder nicht übertreiben. Alles nur in Maßen tatsächlich. Weil man liest da ja auch sehr viel über den Ingwer. Wenn man jetzt Ingwer googeln würde, dann kommt, dass Ingwer Wehen auslöst und. Es ist wichtig, dass alles in Maßen gegessen und getrunken wird und somit auch der Ingwer.
Und ganz wichtig noch, wenn wirklich gar nichts hilft, der Hausmedizin, weil manchmal sind die wirklich, ja, bringen die Null-Effekt, ne, ist der Tropfen auf dem heißen Stein gefühlt, dann ist es ganz wichtig, immer eure Hebamme zu kontaktieren, ne, Frauenarzt, Frauenärzte mit ins Boot zu holen, weil die haben dann manchmal nochmal andere Möglichkeiten, auch können Mittelchen verschreiben, ne, und eventuell auch Therapien einleiten, die dann auch manchmal notwendig sein können, weil das darf man manchmal auch nicht so abtun, ne? Übelkeit gehört halt dazu. Aber es gibt auch wirklich Pathologien, wo das eben dann schon übermäßig ist und da geschaut werden sollte unbedingt.
Ja, richtig. Würde da auch so eine homöopathische Therapie was bringen mit Akupunktur?
Ja, also homöopathische Mittel, das sind ja die Kügelchen. Da kann man natürlich auch auf nochmal ein Augenmerk drauf legen. Aber auch die Akupunktur kann hier helfen und tatsächlich auch vielen Frauen helfen. Man sollte keine Nadelphobie haben. Ich glaube, das wäre dann eher so ein bisschen kontraproduktiv. Aber wenn man dem natürlich offen gegenübersteht, sind das tolle Möglichkeiten, die man hier auch noch zusätzlich nutzen kann.
Und wer eine Nadelphobie hat, der probiert es einfach mit Akupressur. Vielleicht genau. Auch eine Möglichkeit. Ne?
Da gibt es auch einige Punkte. Tolle Armbänder
genau, die man auch anwenden kann.
Ja, ich frage vor allem deswegen, weil man ja mit Medizin besonders aufpassen sollte, ne, während der Schwangerschaft und auch gerade während der ersten 3 Monate. Ja, wobei man wahrscheinlich das dann auch beibehält und sich das durch die ganze Schwangerschaft zieht, dass man jetzt nicht bei jeder Gelegenheit irgendwelche Medikamente nimmt. Aber ich mache mal einen Sprung von der Ernährung zur Geburt wieder nochmal. Mache ich einen Geburtsvorbereitungskurs bei einer oder bei meiner Hebamme? Was sagt ihr?
Ja, das würden wir auf jeden Fall raten, einen Geburtsvorbereitungskurs zu besuchen. Nämlich, es hat mehrere Gründe. Ein Grund davon ist, dass man sich natürlich erstens mit dieser ganzen Thematik Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett einfach nochmal auseinandersetzt. Auf nochmal einer anderen Ebene. Man kommt vielleicht mit anderen Paaren nochmal in Austausch. Je nachdem, welchen Kurs man ja auch besucht, ist der Partner, die Partnerin ja vielleicht auch mit dabei oder eben auch nicht. Und das ist einfach gut, wenn man sich darüber einfach nochmal über verschiedene Themen auch einfach nochmal Gedanken macht, die ja aufkommen. Ne? Wie zum Beispiel die Geburtsmechanik. Was passiert während der Geburt eigentlich mit mir? Was passiert mit dem Körper? Wie fühlt sich vielleicht eine Wehe an? Was kann ich machen? Welche Atemtechniken kann ich anwenden? Da gibt es ganz viele Punkte, die angesprochen werden, die vielleicht einfach wichtig zu wissen sind, damit man durch die Geburt gut durchgehen kann. Und dann bespricht man natürlich auch, was erwartet mich in der ersten Zeit nach dem Wochenbett. Und das haben wir jetzt vor allem gemerkt in der Pandemiezeit, wo ja wirklich reihenweise Kurse ausgefallen sind, dass dieses Wissen, was vorher zum Beispiel in Geburtsvorbereitungskursen vermittelt wurde, nicht da war. Und das hat unsere Arbeit zum Beispiel einfach nochmal intensiver werden lassen. Nochmal die Besuche wurden einfach dadurch auch nochmal länger, weil ganz viele Dinge nicht gewusst wurden, was ja auch normal ist, weil die Kurse ja nicht stattgefunden haben, aber wo wir auch viel nachbesprechen mussten, was ist jetzt während der Geburt mit mir passiert? Was passiert mit dem Kind? Warum hat sich das bei mir so angefühlt? Oder wenn es ums Thema Stillen geht, in Geburtsvorbereitungskursen wird zum Beispiel auch das Thema Stillen oft nochmal thematisiert und was bedeutet es, einen Milcheinschuss zu haben? Und da hat das Wissen einfach gefehlt und das mussten wir sozusagen in den Wochenbettbesuchen mit aufarbeiten und machen wir natürlich gerne, aber es ist eben einfach sehr zeitintensiv. Und deshalb glauben wir, ist es schon sehr sinnvoll, tatsächlich einen Geburtsvorbereitungskurs zu besuchen, um sich eben mit diesen verschiedenen Thematiken auseinanderzusetzen.
So komme ich natürlich jetzt auch gleich zum nächsten Punkt. Das lerne ich dann wahrscheinlich im Geburtsvorbereitungskurs. Woran merke ich denn, wann die Geburt losgeht? Ja, also sind das einfach nur kleine kurze Übungswehen oder geht es jetzt los? Woran unterscheide ich das? Woran merke ich das? Wann komme ich ins Krankenhaus? Wann sollte ich mich auf den Weg machen?
Ich glaube, das ist die Frage, die wirklich so viel, wenn nicht sogar alle Frauen, gerade bei der ersten Geburt, vor der ersten Geburt steht, einfach beschäftigt, ne? Weil man liest und hört, man kriegt auch Erfahrungsberichte erzählt und denkt, oh Gott, ja. Wenn wir das immer wüssten, wie es bei einem persönlich ist, aber das weiß man halt eben vorher nicht. Es gibt tatsächlich 2 Definitionen, wie eine Geburt beginnen kann. Das ist zum einen mit dem Abgang von Fruchtwasser. Das heißt einfach, dass die Fruchtblase sich eröffnet und dieses Fruchtwasser abfließt. Da haben viele Frauen immer wirklich diese Horrorvorstellung, boah, jetzt stehe ich da irgendwie beim Einkaufen an der Kasse und auf einmal macht's Peng und ich stehe da in der Pfütze. Viel häufiger ist es der Fall, wenn es Richtung Entbindungstermin geht, je näher das kommt, dieser Entbindungstermin, dass nur noch kleine Mengen an Fruchtwasser abgehen und die Frauen das dahingehend merken, dass sie auf einmal bemerken, meine Unterhose ist irgendwie feucht und dann wechseln sie die und eine halbe Stunde später irgendwie, ja, schon wieder. Das ist mich wichtig zu wissen, auch wenn dieser Blasensprung ist, die Kinder liegen nicht sofort im Trockenen. Dieses Fruchtwasser wird permanent nachproduziert und geht dann eben, je nachdem, wie das Kind sich auch gerade bewegt, manchmal schwallweise ab und manchmal auch nur tröpfchenweise. Ne? Deswegen, also das kann so ein Grund sein, auch wenn man sich da unsicher ist, immer gilt einmal den gewählten Geburtsort aufsuchen, ne, um das einmal abklären zu lassen, ist das jetzt hier ein Blasensprung. Manchmal sind die Kinder ja auch nur einfach fies und klopfen gegen die Harnblase, das muss man auch natürlich noch mit erwähnen. Und die andere Definition, um nochmal darauf zurückzukommen, zum Geburtsbeginn ist die Wehentätigkeit. Regelmäßige Wehentätigkeit, die den Muttermund eröffnet. Und da liest und hört man immer mit Abständen alle 5 Minuten, machst dich auf den Weg an deinen gewählten Geburtsort. Das wird vielen Frauen nicht mehr so unbedingt gerecht, ne? Weil das, man muss einfach ja inzwischen gucken, auch es gibt ja nicht mehr überall eine Geburtsklinik zum Beispiel in der Nähe. Manche Frauen, die haben eine Stunde Fahrtweg vor sich. Und wenn die das im Hinterkopf haben, wissen, oh, gerade ist auch noch vielleicht viel Verkehr, jetzt bräuchte ich gerade sogar 1,5 Stunden, dann lässt man die zu Hause, bis der Wehenabstand alle 5 Minuten ist, ja, dann kann die Fahrt aber ganz schön lang werden, sowohl für die Frau als auch für den Fahrer, die Fahrerin, weil die das ja auch schwierig einschätzen können in dem Moment. Und wenn man als Frau unter Geburt dann wirklich in einer Position bleiben muss, da ist jedes Schlagloch zu viel, ja. Also deswegen da lieber einen Moment eher losfahren. Und dann wiederum, wenn man weiß, nee, ich bin da ratzfatz in 5 Minuten da, ich fühle mich jetzt aber mit Abständen alle 5 Minuten noch so wohl zu Hause, weißt du was, komm, da kann ich noch vielleicht noch ein bisschen länger da bleiben, dann fährt man halt ein bisschen später. Und was ja noch viel, was deine Frage noch war, wie unterscheide ich denn jetzt Übungswehen beziehungsweise Senkwehen dann von den Geburtswehen? Das ist einfach, Senkwehen sind zum früheren Zeitpunkt, der Zeitpunkt ist zum einen das, aber das ist natürlich manchmal nicht aussagekräftig für die Frauen. Bei den Senkwehen ist das Gemeine, die können wirklich mal schmerzhaft sein, die können auch über mehrere Stunden anhalten und die können auch schon mal regelmäßig sein. Und wenn man sich da als Frau unsicher ist, boah, ist das jetzt noch Senkwehen, sind das noch Senkwehen oder geht das Richtung Geburt, dann einmal ab in die körperwarme Badewanne, das heißt 36, 37 Grad, für 10, 15 Minuten. Und Senkwehen gehen in der Regel in der Badewanne weg. Die lassen sich wegbaden, sagen wir Hebammen immer so schön. Und die Geburtswehen bleiben oder werden sogar noch stärker in der Wanne. Und das kann so ein Zeichen sein, einfach, dass man besser für sich persönlich einschätzen kann, okay, das ist jetzt hier gerade Stand, das ist gerade Fakt.
Wenn man keine Badewanne zu Hause hat, eignet sich auch eine gute warme Dusche. Also weil oft ist es ja nicht immer vertreten, dann einfach unter die schöne warme Dusche stellen und dann tritt meistens derselbe Effekt ein.
Und generell auch nochmal wichtig, wenn irgendwie eine Blutung während der Schwangerschaft auftritt, ne, kann auch mal im Zusammenhang mit der Geburt stehen, aber kann auch eine andere Pathologie sein, immer einmal abklären lassen, also bei einer Blutung immer sicher ist sicher, gilt generell, manchmal hat man auch nichts Greifbares. Keine Wehen, keinen Fruchtwasserabgang, keine Blutung, aber hat irgendwie ein komisches Bauchgefühl. In der Schwangerschaft gilt immer, lieber einmal zu viel als zu wenig abklären lassen.
Macht absolut Sinn und danke für den Tipp mit der Badewanne. Das ist ja wirklich toll. Ja, und bei mir ja, geht's ja bald los. Und da wollte ich euch mal fragen, ob ihr da noch einen Tipp für mich habt, jetzt für die ersten Tage nach der Geburt oder eben auch gerade die letzten Tage vor der Geburt. Gibt's da irgendwas, was ihr mir vielleicht da noch mit auf den Weg geben könnt?
Also für die Zeit nach Geburt, auch vor Geburt, ist es immer gut, sich einfach, wenn wir mit der Schwangerschaft kurz beginnen, vielleicht die letzten Tage, ist ja auch immer schwer zu sagen, was sind die letzten Tage? Aber dass man sich einfach nochmal Ruhe und auch nochmal Zeit nimmt. Ne? Es ist auch nochmal so eine Zeit der Einkehr. Man hat vielleicht alle Sachen hingerichtet. Manche Frauen sind vielleicht noch ganz aktiv, fangen nochmal an. Der Nestbautrieb, der strömt nochmal so richtig raus. Alle Fenster werden nochmal geputzt. Hier ist es aber doch nochmal wichtig, dass man sich einfach die Zeit nimmt und auch gut Pausen in den Alltag einbaut, dass man genug Kraft für die Geburt hat. Weil wenn ich jetzt den ganzen Tag das Haus oder die Wohnung geputzt habe und bin ganz schön erledigt und der Nacht würde dann die Geburt losgehen, dann ist es natürlich schade, wenn die Kraft nicht da ist. Deshalb immer schauen, dass man wirklich genug Pausenzeiten hat, dass man ein bisschen zur Ruhe kommt, auch ein bisschen in sich tatsächlich nochmal gekehrt sein kann, vielleicht auch nochmal guten Kontakt zum Baby aufnehmen und sonst tatsächlich einfach abwarten und den Alltag genau so genießen, wie er aktuell ist und das tun, was einem gut tut. Ich glaube, das ist auch immer ganz wichtig. Ob das Spazierengehen ist, mit Freunden treffen, wenn es einem gut tut, dann nochmal rauszugehen, nochmal vorbeizuschauen, dann ist natürlich auch gut. Aber man soll so ein bisschen auf sich hören, was einem da, glaube ich, aktuell gut tut. Und im Wochenbett, vor allem in der ersten Zeit, gilt eigentlich dasselbe, dass man sich Ruhe und Zeit nimmt, tatsächlich auch für das Neugeborene, was gerade da ist, ne? Aber auch die neuen Rollen, die man selbst einnimmt als Mama oder als Zweitmama, ne? Partner, Partnerin, alle die Leute, die mit drumherum sind, dass man sich eben die Zeit nimmt, auch anzukommen, ne? Dass man eben nicht wie auf vielen Kanälen vielleicht auch vermittelt, nach 2 Wochen mit dem Kinderwagen top gestylt irgendwie durch die Fußgängerzone rennen muss. Nein, man darf ganz schauen, wie geht es einem selbst, wie fühle ich mich und vor allem auch, wie viel Besuch empfange ich in der ersten Zeit. Denn das stresst die Familien tatsächlich auch immer mal noch mal mehr oder stellen wir auch in unseren Wochenbettbesuchen fest, dass vor allem, wenn zu viel Besuch kommt und dann bleibt er auch noch zu lang und dann bringen sie auch noch nichts zu essen mit, man muss sie bewirten und machen und tun und das ist dann tatsächlich ein ganz schöner Overload, der da manchmal stattfindet. Also, dass man wirklich den Besuch in der ersten Zeit gut koordiniert, sich die Zeit auch nimmt, die man braucht. Denn das Kind, klar, möchte das jeder direkt kennenlernen nach der Geburt, aber das Kind wird nach 3 Wochen genau noch so süß aussehen wie in den ersten Tagen. Und dann ist es schön, vielleicht auch als Familie da erstmal anzukommen und das Neugeborene selbst zu bestaunen und kennenzulernen und einfach in die neuen Routinen reinzufinden. Klappt das Stillen gut? Wer kümmert sich ja um das Wickeln? Wie sind die Nächte? Wie kommt man mit dem Schlafmangel klar? Also da kommen so viele Dinge schlagartig auf einem zu, auch körperlich für die Frau, ne? Die Geburt, die muss erstmal verarbeitet werden, körperlich, aber auch psychisch. Vielleicht sind Geburtsverletzungen entstanden, die abheilen müssen. Ne? Also, dass man auch einfach körperlich wieder zu Kräften kommt. Und es benötigt einfach Zeit, Ruhe, Liebe und Luft, sagen wir immer.
Ja, das ist super, das stimmt. Und wie lange bleibe ich denn im Krankenhaus eigentlich, bevor es dann mit dem Wochenbett zu Hause losgeht sozusagen?
Gute, spannende Frage. Kann man pauschal nicht für alle Geburtskliniken in Deutschland tatsächlich beantworten. Nach einer vaginalen Geburt ist es in der Regel so, dass die Frauen frühestens 6 Stunden nach der Geburt nach Hause gehen, wenn sie sich einfach für eine ambulante Geburt entscheiden. Also auch das gibt's. Genau. Und so in der Regel so maximal 2 bis 3 Tage nach der Geburt, wenn sie sich für einen stationären Aufenthalt entscheiden. Und nach einer Bauchgeburt, also nach einem Kaiserschnitt, ist die Verweildauer in der Regel ein bisschen länger. Aber auch da kann man es nicht pauschal sagen. Manche Frauen gehen nach 2 Tagen nach Hause, weil die sich super fit fühlen und gerne nach Hause gehen würden oder auch wollen. Und manche Frauen sind aber auch 5 Tage da. Also je nachdem. Das ist immer so ein bisschen individuell vom Heilungsverlauf. Wie geht's einem persönlich? Wie klappt alles? Wie ist die weitere Betreuung dann auch im häuslichen Umfeld? Und je nachdem, ganz unterschiedlich.
Okay, ja super. Vielen, vielen Dank. Dann haben wir, glaube ich, unsere Fragen schon durchgearbeitet, auch wenn ich jetzt noch 1000 andere hätte, sage ich euch ganz ehrlich. Wenn man einmal anfängt, dann ist es wie so ein Baum, ne? Also da ist der eine große Ast mit der einen Frage und dann durch eure Antworten kommen dann natürlich, und so, und dann erzähl doch mal. Also ist aber ganz, ganz spannend und vielen, vielen Dank.
Entweder oder. Kurze Frage, kurze Antwort.
Nachts wickeln oder lieber quengeln lassen?
Nachts gibt's keinen Wickelservice, außer natürlich, das Kind hat einen wunden Popo oder ist sehr empfindlich im Windelbereich.
Mann im Kreißsaal oder besser nicht?
Unbedingt sollte eine Geburtsbegleitung mit dabei sein. Es muss aber nicht immer der Mann sein. Vielleicht kann es ja auch eine Freundin sein, eine Mama, jemand sehr nahestehende Person. Also das ist ganz unterschiedlich, aber eine Geburtsbegleitung mit dabei zu haben, ist immer toll.
Geschlecht vorher wissen oder sich lieber überraschen lassen?
An der Frage scheiden sich die Geister. Ich wollte es nicht wissen.
Ich möchte es auf jeden Fall wissen.
Super, ihr Lieben. Vielen, vielen Dank für eure Zeit und eure Antworten und dass ihr mir da jetzt auf jeden Fall auch schon weitergeholfen habt. Ich wünschte, ich hätte euch viel früher kennengelernt noch. Das weiß ich dann jetzt, vielleicht beim zweiten Kind.
Vielen Dank. Es war wirklich ein großartiges Gespräch und hat uns viel Spaß gemacht.
Genau, von meiner Seite. Vielen, vielen Dank, dass wir zu Gast bei dir sein durften und vielleicht nochmal eine neue Folge zu einem anderen Thema, wo du dann doch nochmal ein paar Fragen an uns hast. Wir kommen gern wieder.
So, ihr Lieben, ich hoffe, ihr fandet das Interview genauso informativ wie ich. Den Tipp mit der Badewanne oder Dusche fand ich besonders toll. Das wusste ich tatsächlich nicht. Wir verlinken die Website und den Instagram-Account von Hallo Hebamme natürlich auch in den Shownotes. Und natürlich würde ich mich total freuen, wenn ihr mal auf dem Baby One Instagram-Account vorbeischaut. Baby One Official, also Baby One, dann unterstrich Official. Dort gibt's immer tolle Tipps und ein paar Videos zum Podcast. Also bis zur nächsten Folge. In der sprechen wir übrigens über das wichtige Thema Kinderwagen und Kindersitz. Und na klar, Markus und Sebastian von Baby One sind auch wieder mit dabei. Bis zum nächsten Mal, eure Alisa.